Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind zurück. Ah ne, Schmarrn, wie geht denn das nochmal? Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW30.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es geht auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, schon auch zur Sache. Es geht hin und her zwischen verschiedensten Kategorien. Wir haben einen Verlierer oder ich sag mal die Verlierer sozusagen dabei. Wir haben auch einen Aufreger dabei. Wir haben, glaube ich, auch ein kleines Fundstück dabei. Also ich habe ja gesagt, genug geboten. Und die heutige Punchline ist vielleicht, warum Edeka und Penny diametrale Strategien bei ihren Eigenmarken verfolgen, aber es doch beides richtig ist. Und warum eine Entscheidung bei Mercedes vielleicht doch größere Auswirkungen auf, ich sag mal, das Marketing und die Markenführung in unserer Welt hat. Und wir starten mit etwas Seichtem und Leichtem hier.
Die Smalltalk News der Woche.
Ja, und ich rede ja immer wieder über Tesla und jetzt muss man mal wieder über was Positives, würde ich sagen, sprechen. Und es ist tatsächlich auch eher etwas Smalltalk-mäßiges. Beziehungsweise je nachdem, wie man es auch einordnet und sieht, weil Tesla hat tatsächlich jetzt ein Restaurant. Ja, ihr habt richtig gehört. Also man könnte jetzt irgendwie sagen, naja, vielleicht sollten sie sich mal wieder mehr auf die Autos fokussieren und auch darauf, dass die Marke entsprechend geführt wird. Aber da ist ja deutlich Ruhe reingekommen, muss man jetzt auch dazu sagen. Wird übrigens ganz, ganz spannend, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt, so die nächsten Wochen und Monate. Ja, weil ja Elon Musk auch bekanntermaßen beim Thema autonomes Fahren ja auch Gas geben möchte. Von daher, ich bin weiterhin gespannt, wie er das Ganze so ein bisschen auch wieder zurückholt. Aber ein erster Schritt, der jetzt auch, glaube ich, gar nicht so groß mit den ganzen Geschehnissen der letzten Monate zusammenhängt, ist, dass Tesla jetzt einen Diner hat. Und zwar nicht irgendein Diner, sondern natürlich ein Diner, wo man auch die Autos aufladen kann und wo das Ganze so ein bisschen im Retro-Stil ist. Das heißt, also alles so ein bisschen 80er Jahre. Du kannst dort tatsächlich für $13 einen Burger essen. Es gibt auch weitere Getränke und Essen. Du kannst es dir bestellen. Das ist wie, ja, so eine Mischung zwischen McDrive, einem Ort, wo man sein Auto eben aufladen kann, wo dann Leute in Rollschuhen zu dir kommen ans Auto, wo du dann während des Wartens und des Ladens dann auch entsprechend Entertainment-Geschichten auch konsumieren kannst. Und gleichzeitig kannst du aber, wenn du willst, auch musst du nicht in deinem Auto essen, sondern kannst natürlich auch in das Restaurant gehen. Also ich glaube, trotz dessen, dass es jetzt irgendwie hier ein Podcast ist, könnt ihr euch das so ein bisschen bildlich vorstellen, weil ihr müsst euch tatsächlich wie so ein 80er-Jahre-Ding vorstellen. Bisschen viel Neonlicht, wie gesagt, irgendwie Leute, die auf Rollschuhen das Essen bringen. Und wie gesagt, es gibt dann auch so ein bisschen das 80er-Jahre-Food-mäßige Burger und Co. Also von daher ganz spannende Geschichte von Elon Musk und Tesla auf jeden Fall. Was können wir so draus lernen? Erstens, dass natürlich Tesla jetzt so ein bisschen den Kontaktpunkt des Ladens nochmal revolutioniert und auch anders denkt und eben sagt, naja, man muss ja auch Laden nicht nur als Laden, als etwas Funktionales verstehen, sondern man kann auch das Funktionale mit dem Emotionalen und Schönen sozusagen verbinden. Und das andere, was man wiederum lernt, ist, dass Tesla sozusagen jetzt auch seine, ja, ich sag mal, Exponiertheit, was die Kontaktpunkte angeht, eben auch nochmal ausbreitet. Das ist eine Strategie, die wir gerade von digitalen Online-Marken immer mal wieder auch kennen. Netflix ist ja auch dafür bekannt, jetzt Merchandise zu verkaufen und auch einige Stores zu haben, wo man dann auch die Filme nicht nur eben sozusagen oder eigentlich nicht sehen kann, sondern eher sie fühlen kann, sie schmecken kann, sie sehen kann und so weiter. Und natürlich dort auch der Merch zu kaufen ist. Und Ähnliches macht jetzt Elon Musk auch damit. Das heißt, also er erhöht sich dadurch natürlich, oder was die Marke eben angeht, erhöht sie sich eben sozusagen darüber, nur ein Autoverkäufer zu sein oder nur ein Infrastrukturgeber zu sein, sondern eben dadurch, dass sie sich sozusagen gesellschaftlich weiter verankern, sich emotional auch weiter aufladen, emotional eine andere Art von Touchpoint schaffen, machen sie deutlich, dass die Marke Tesla eben mehr ist als nur Funktion und mehr ist als nur irgendwelche, ich sag mal, Elektroladesäulen sozusagen. Und das ist natürlich etwas, was gerade natürlich die ganzen chinesischen Konkurrenten und teilweise natürlich auch die deutschen und europäischen Konkurrenten erstmal nicht direkt nachmachen können. Und wo man dann sieht, ja, da geht so eine Digitalmarke sozusagen, so ist ja Tesla in dem Zuge sozusagen erstmal ein bisschen auch verortet, geht jetzt einen anderen Weg und sagt, wir können uns breiter aufstellen, wir können uns anders verankern und wir können auch zu einem richtigen Kulturgut in der Gesellschaft werden.
Der Aufreger der Woche.
Da geht es mal wieder um den goldenen Windbeutel. Das ist ja so ein Schmähpreis, den anscheinend auch die ein oder andere Marke auch in den vergangenen Jahren auch mal abgelehnt hat. Coca-Cola zum Beispiel, Rewe auch mal vor einigen Jahren. Da gibt es immer wieder Marken, die eben diesen Schmähpreis bekommen. Aus meiner Sicht durchaus immer wieder zurecht, weil ja, da die ein oder Marke dann auch schon mal durchaus dafür steht, ja, so ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so transparent zu sein. Und dann gibt es ab und zu eben diese schönen Preise, muss ich auch sagen, wo dann natürlich auch ein bisschen übertrieben wird. Das heißt, etwas auch sehr, sehr groß groß dargestellt wird, dann natürlich Menschen die Möglichkeit haben abzustimmen. Das war jetzt beim Goldenen Windbeutel nämlich auch der Fall. Da haben 58.000 Menschen abgestimmt und mitgemacht online und haben eben die vorher ausgewählten Marken dann bestimmen können, wo sie sagen, okay, der oder die Marke hat jetzt eben den Goldenen Windbeutel verdient. Und das ist dieses Jahr erstmal allen voran Milka. Und natürlich Milka für eine Thematik, die bekannt ist, nämlich das Thema Shrinkflation. Und jeder, der auch so ein bisschen es mit Milka hält und vielleicht auch das ein oder andere Mal im Supermarkt einfach mal so die Preise von Schokoladen anschaut, der wird vielleicht auch gemerkt haben, dass Milka tatsächlich kleiner geworden ist. Das heißt also von 100 Gramm auf 90 Gramm, um dann trotzdem unter der 2-Euro-Grenze zu bleiben, weil nämlich das ja natürlich auch so eine ganz wichtige Schwelle ist. Das heißt also Milka jetzt nur noch bei einigen Tafeln zumindest bei 90 Gramm, aber trotzdem bei dem 1,99 Euro Preis geblieben. Eben typische Shrinkflation, haben wir schon oft hier diskutiert. So kurzfristig gesehen, oftmals auch wissenschaftlich bewiesen, eine Möglichkeit natürlich, weil die Menschen es tatsächlich nicht immer wirklich merken. Ich glaube, bei Schokolade merkt man das tatsächlich relativ schnell. Da gibt es, glaube ich, andere sozusagen Verpackungsformen, wo das nicht ganz so auffällig ist. Und das Zweite ist natürlich beim Thema Shrinkflation, was wir eben auch wissenschaftlich wissen, ist, dass aber langfristig das Ganze schon eher zu einem negativen Return eben führt, weil die Menschen das eben bemerken, dass dann negativ mit der Marke dann auch sozusagen Verbindungen assoziieren und dadurch dann langfristig eher negative Effekte entstehen können. Das heißt, man sollte damit sehr, sehr klug und bewusst auch umgehen, wenn man denn sich dafür entscheidet, die Verpackung kleiner zu machen oder besser gesagt den Inhalt kleiner zu machen und gleichzeitig den Preis entweder gleich zu lassen oder teilweise, das machen ja auch manche, den sogar zu erhöhen. Bei Milka hat das jetzt zum Thema Golden Windbeutel geführt. Man hat das auch nochmal erklärt und auch beschrieben, welche Gründe es dafür gibt. Ich meine, muss man auch dazu sagen, dafür gibt es ganz gute Gründe. Trotzdem hielt eben die Jury auch beim Golden Windbeutel das Ganze für unverhältnismäßig, wie das jetzt eben auch gemacht wurde. Und Milka wurde auch so ein bisschen vorgeworfen und kritisiert, dass dort ja einfach so die Transparenz einfach gefehlt hat, weil am Ende hat man zwar die sozusagen Shrinkflation kurz dargestellt, die neue Verpackungsgröße auch dargestellt, den Inhalt dargestellt, aber es doch eher zurückhaltend gemacht. Da gab es in der Vergangenheit auch so in den letzten Jahren dann doch die eine oder andere Marke, die das deutlich, ja ich sag mal, transparenter und auch bewusster gemacht hat und oftmals auch es geschafft hat, das mit irgendeiner Leistung zu verknüpfen. Also eine Köln-Müsli fällt mir zum Beispiel bei diesem Thema ein. Es kamen natürlich auch noch ein paar weitere Marken hinzu, die waren allerdings alle nicht ganz so bekannt. Vielleicht auch ein Grund, warum dann natürlich die 58.000 Teilnehmenden dann auch eher dazu gegriffen haben, natürlich die Milka hier zu prämieren mit diesem Schmähpreis.
Die Überraschung der Woche.
Und da haben wir gleich zwei Überraschungen in der Woche. Und wir starten erstmal mit Penny, weil Penny räumt mit dem Eigenmarkensortiment auf. Und das ist insofern ganz spannend, weil Penny tatsächlich einer der Erfinder von einem bestimmten Eigenmarkensortiment war. Weil vor sage und schreibe 13 Jahren hat Penny eine sehr grundlegende Entscheidung getroffen, für sich selber zumindest, die dann wiederum auch bei nicht allen Konkurrenten sozusagen auch mitgenommen wurde, beziehungsweise auch dann auch kopiert wurde, was oft der Fall ist, sondern Penny stand da so ein bisschen alleine da. Vielleicht auch deswegen der Grund, dass man das Ganze jetzt auch so ein bisschen zurückgedreht hat. Und zwar, was haben sie vor knapp 13 Jahren gemacht? Sie haben die Marke Penny als Eigenmarke und vor allen Dingen als Preiseinstiegsmarke entwickelt. Sofern erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Das Ungewöhnliche war aber dabei, dass es keine Kategoriefokussierung gab. Das heißt also, die Penny-Einstiegsmarke war ähnlich wie gut und günstig eben sozusagen für jeden Bereich dann auch da oder für jede Kategorie in diesem Supermarkt dann auch da. Und dementsprechend war ja so die Idee, das natürlich wirklich eben so als gut und günstig Marke zu etablieren und vor allen Dingen dadurch den Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder die Orientierung zu geben. Ja, wenn du Penny siehst, dann weißt du, es ist die sozusagen beste Marke, aber auch alles zum günstigsten Preis. Das Problem ist nur, dass dadurch natürlich Penny die Schwierigkeit hatte, erstens den Preis dann irgendwie auch nicht so bewusst irgendwie zu setzen, beziehungsweise sie mussten dann immer im Preiseinstieg sein und es gab anscheinend auch negative Rückwirkungen auf andere weitere Eigenmarken im Sortiment. Plus die Konsumentinnen und Konsumenten konnten vielleicht nicht zwangsläufig das so dechiffrieren, haben vielleicht verstanden, es ist die einfachste Marke, aber es ist dann mit den anderen Eigenmarken, verstehe ich dann trotzdem auch, dass es bei Penny oder im Rewe-Konzern dann teilweise eben auch noch weitere Marken gibt, die auch gut sind, die auch sehr günstig sind oder vielleicht sogar in der Hinsicht noch besser sind als die Penny-Einstiegsmarke, aber dann so eine Art Kannibalisierung vielleicht auch entstehen könnte. Und genau deswegen dreht Penny das Ganze jetzt zurück, weil sie jetzt eher die Strategie verfolgen, die man auch von Aldi und Lidl und Co. eben kennt, dass sie eher in Kategorien unterschiedliche Marken entwickeln werden, die wiederum dann so ein bisschen den Preiseinstieg oder auch den Qualitätseinstieg zum Beispiel auch darstellen können. Das heißt also eine etwas komplexere Markenarchitektur, die sie dort eben verfolgen, aber die dadurch die Möglichkeit eben auch ergibt, natürlich unterschiedliche Preispunkte zu bespielen, auch Preisschwellen und den Preiswillen eben bei den jeweiligen Konsumentinnen und Konsumenten dann auch entsprechend anzusprechen, mit einer etwas aufgeladeneren Marke, als das nur bei einer Penny-Eigenmarke der Fall ist. Nur damit ihr das mal eben so ein bisschen einordnet, könnte man so ein paar Marken, die Penny jetzt in Zukunft eben auch stärker dann promoten will. Zum Beispiel bei italienischen Artikeln ist das San Fabio, bei Käse Lindenhof und bei dem Thema, ja, bei so Bäckerprodukten, bei Backwaren ist das dann zum Beispiel das Label Bäckerkrönung. Und dementsprechend kann man da jetzt, glaube ich, verstehen, eben weg von Penny als eigene Marke, die über alle Kategorien hinweggeht, hin zu spezifischen Marken, die in den jeweiligen Kategorien eben viel, viel stärker auch spezifischer positioniert werden können, auch spezifischer dargestellt werden können etc. Und dadurch erhofft sich Penny natürlich eben die entsprechenden Effekte, die ich gerade schon beschrieben habe. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich habe noch eine zweite Überraschung der Woche, die ja tatsächlich dann gerade von dem Hintergrund von Penny dann als wirklich Überraschung wahrgenommen werden könnte. Weil da sind wir bei Edeka, die wiederum jetzt zum zweiten Mal hintereinander mit Blümchen Werbung machen. Ihr erinnert euch an Blümchen, ja, ich glaube so 90er Jahre auf jeden Fall. Dieser coole 90er Jahre Techno auf Deutsch dann auf jeden Fall. Und deswegen macht Blümchen jetzt auch gerade Werbung mit Edeka, weil es geht nämlich um ihr altes Lied Herz an Herz und dabei wiederum um die Herzstücke von Edeka, weil das ist auch eine Eigenmarke von Edeka. Die Edeka allerdings jetzt eben seit ja knapp 2 Jahren sehr, sehr stark auch bewirbt. Das sind so diese Labels, vielleicht seht ihr das so ein bisschen vor eurem geistigen Auge, wo immer so Herzchen drauf sind und dann das Edeka-Logo dazu gebunden ist und dementsprechend versucht Edeka diese Produkte jetzt auch zu positionieren. Das Interessante ist nur, dort hat Edeka tatsächlich dann doch diese, ja ich sag mal, kategorieübergreifende Marke wiederum. Das heißt also, es gibt dort Fruchtsäfte, es gibt dann glaube ich auch Süßigkeiten, es gibt so auch, ja ich sag mal, alle Basisprodukte, die man sich so vorstellen kann, gibt es eben von den Edeka-Herzstücken. Und ist das jetzt eben irgendwo ein Widerspruch, dass Penny das gerade einstampft und Edeka Herzstücke es trotzdem noch gibt und vor allen Dingen die noch stark beworben werden. Und da merkt man jetzt ein schönes Learning über Markenarchitektur und auch über das Eigenmarkensortiment. Bei Edeka Herzstücke geht es nämlich nicht um den Preiseinstieg, sondern Edeka positioniert diese Marke bewusst als eine Art Qualitätsmarke, beziehungsweise sie soll eine spezifische Qualität eben transportieren. Und genau das ist sozusagen die Idee dieser Kategorie. Und deswegen kann Edeka sie auch spezifisch bewerben. Sie soll also den Menschen dort draußen sagen, hey, du kannst diesem Produkt vertrauen. Es hat eine gute Qualität. Es ist wahrscheinlich vom Preis her irgendwo hinter den großen Konzernen und so weiter angesiedelt, aber es soll eben genau diese vertrauensbildende Wirkung haben. Und dann macht es natürlich auch Sinn, das Ganze auch eigens zu bespielen und ist dann irgendwie gar kein Widerspruch oder kann man dann gar nicht so strategisch als falsch sehen, wenn gerade einer, ich sag mal, der ja, grundsätzlichen Konkurrenten etwas ganz anders macht. Und da, wie gesagt, sieht man dann, dass Eigenmarken eben auch spezifisch positioniert werden müssen und das kann dann bei Penny auch mit dem Preiseinstieg funktionieren. Bei Edeka ist es jetzt eine ganz andere Idee und eine ganz andere Fokussierung. Und dann, wie gesagt, macht das Ganze natürlich in dem Zuge auch total viel Sinn. Und dann kommen wir zu den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da sind wir ganz kurz bei der Deutschen Telekom, weil ich glaube, ich habe die letzten 4 Wochen jedes Mal dabei gehabt. Und das ist schon auch sehr bemerkenswert, weil die Deutsche Telekom halt einfach ganz, ganz unterschiedliche, ja, ich sag mal, Themen und Kampagnen und Aktionen da immer wieder fährt, ja, die immer wieder unterschiedliche Zielsetzungen haben. Jetzt, ich glaube, letzte Woche war es der 30-jährige Jubiläumsspot, davor die Woche war es, weiß ich schon gar nicht mehr, was es da war eigentlich. Und jetzt kommt wieder eine neue Geschichte, aber man merkt diese unterschiedlichen Aktivitäten eben daran, dass immer ein unterschiedlicher Zweck dahinter steht. Weil diesmal geht es um einen Zweck, wo es nämlich die Aufgabe ist, die Gen Z, gerade was das Thema digitale Spuren und so weiter, also wie gehe ich mit meinen Daten um, dass sie dort ganz bewusst sensibilisieren soll. Und das Entscheidende für mich ist jetzt auch, ich habe den Spot, muss ich sagen, irgendwie sehr, also eigentlich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Weil da ist irgendwie, glaube ich, eine Art Künstlerin, die ich wiederum nicht kenne, die vielleicht die Gen Z eher kennt, das ist VTSS, glaube ich, oder sowas. Also, wie gesagt, kennen sie leider nicht. Ich habe auch den Spot nicht ganz verstanden, muss ich dazu sagen. Ich sage jetzt aber einfach mal, also ich hoffe, dass ihn jemand anders versteht. Vielleicht ist das auch nicht der Fall unbedingt, aber er muss mir nicht gefallen, weil es geht um die Gen Z. Es geht nämlich darum, dass gerade diese Generation sensibilisiert werden soll, wie ich gesagt habe, vor dem Hintergrund von dem ganzen Thema Datenschutz. Und dahinter steckt dann auch eine ganze Kampagne, inklusive Landingpage, wo die Deutsche Telekom nämlich dann ja in so 6 Flights und so 6, ich sag mal, Erklärungsvideos und Ansätzen die Gen Z auch so ein bisschen aufklären soll, was es denn bedeutet, mit seinen Daten umzugehen. Und in dem Spot übrigens, das ist auch so grundsätzlich ein ganz, ja, ganz spannend gemachter Spot, den ich aber trotzdem nicht verstehe, weil du siehst, glaube ich, eine junge Frau, die dann sozusagen geklont oder imitiert wird. Und ich glaube, das soll so ein bisschen beschreiben, dass deine Daten missbraucht werden können und so weiter. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden. Vielleicht dechiffriert das ein Gen Zler besser als ich. Wie können wir das Ganze jetzt einordnen? Macht die Deutsche Telekom zu viel? Nein, sie macht unterschiedliche Aktivitäten für unterschiedliche, sagen, Zweckmäßigkeiten, Zielgruppen, Aufgaben und so weiter, die dahinter stehen. Das ist mal das eine. Und zweitens, sie versucht es sehr spezifisch hier auch zu machen. So weit, dass ich hier zum Beispiel nicht verstehe, was dann schon mal auch vielleicht ein ganz gutes Zeichen sein kann. Und das dritte ist, was ganz gut ist. Sie macht nicht nur Werbung, sondern sie macht eben dahinter auch eine wirkliche Aktivität. Das heißt, sie organisiert auch Leistungen und bringt eben auch etwas mit, was über die Werbung hinausgeht, weil gerade beim Thema Datenschutz und Aufklärung und so weiter, da hilft jetzt nicht nur ein gutes Video zu machen. Das ist auch mal ganz aufmerksamkeitsstark. Da hat die Deutsche Telekom die letzten Jahre auch mal wieder tolle Geschichten, so Kinospots und so weiter gemacht, die dann durchaus schockierend waren. Aber jetzt eben nicht nur ein schockierender Spot, sondern dahinter auch liegende Leistungen, Aufklärungen, sozusagen Aktivitäten, die den Sealer im Optimalfall auch nutzen können, um das eben auch zu verstehen. Und dann kommen wir zu zwei spannenden Personalwechseln, nämlich einmal bei Fritz Kohler und auch bei Mercedes-Benz, wie ich schon angekündigt habe. Bei Fritz Kohler geht jetzt der langjährige Burger King CMO, der für nicht mal ganz ein Jahr bei Fritz Kohler war, bereits wieder oder verlässt das Unternehmen wieder im gegenseitigen Einverständnis, wie man immer so schön sagt, aber auch, weil man unterschiedliche Auffassungen in Sicht der Strategie hatte. Und jetzt ist es so ein bisschen Glaskugel lesen oder so ein bisschen ja zwischen den Zeilen interpretieren und so ein bisschen Boulevardesque jetzt zu überlegen, woran liegt das genau. Da will ich mich nicht so ganz dran beteiligen. Das Interessante ist aber nur, was so die Medien kolportieren ist, dass es unterschiedliche Auffassungen gab, wie man das Thema Haltung und Performance denn managen würde, wie man das in eine Balance bringt. Weil Fritz Kohler natürlich auch die Aufgabe hat, zu verkaufen, Umsatz zu machen, zu wachsen und so weiter. Das allerdings anscheinend immer schwerer auch fällt, so grundsätzlich mit der Konkurrenz. Und deswegen so ein bisschen die Frage anscheinend aufkam, ja, wie viel Haltung können wir uns denn sozusagen leisten oder wie viel müssen wir erstmal Umsatz machen, damit wir eben wieder die Haltung leisten können? Das war anscheinend so ein bisschen die Kernfrage und Leitfrage, die da bei Fritz Kohler eben aufgekommen ist und die dann auch dazu geführt hat, dass der CMO und ja die Eigentümer und Chefs eben da unterschiedliche Auffassungen hatten. Das heißt, es ist schon dieses Learning, das wir wieder einmal mitnehmen können. Auch Fritz Kohler, so eine Marke, die mit unheimlich viel Haltung da draußen agiert, hat offensichtlich diese Diskussion. Und es ist übrigens jetzt erstmal egal, ob die Diskussion darum geht, dass man sagt, wir müssen mehr wachsen und können uns Haltung nicht leisten oder wir wollen uns Haltung ganz bewusst leisten, wir wollen da noch stärker reingehen und stellen uns die Frage, wie die Performance dahinter liegt. Also ich glaube, ihr merkt, es sind schon zwei unterschiedliche Fragestellungen. Trotzdem ist ganz interessant, dass diese Fragestellung bei Fritz Kohler eben aufkommt und vor allen Dingen auch beantwortet werden kann. Eine ganz andere Personalie oder Personalentscheidung wurde bei Mercedes-Benz jetzt getroffen. Dort nämlich Bettina Fetzer, die ja ganz bekannt war für die Ausrichtung des Marketing, die globale Kommunikation bei Mercedes-Benz die letzten 7-8 Jahre ungefähr, die jetzt eben auch per Ende September geht. Und dort ist jetzt eine interessante Entscheidung getroffen worden und zwar übernimmt die aktuelle Verantwortliche für die Investor Relations den Bereich globale Kommunikation, Marketing etc. mit. Und das hat dann schon zu so ein bisschen Aufruhr gesorgt. Einerseits natürlich, dass diese Personalie mit Bettina Fetzer an sich schon interessant war, aber auch, dass Mercedes-Benz da jetzt so eine Entscheidung trifft und jetzt jemand in Personalunion sich um das Thema Marketing kümmern lässt, beziehungsweise sie trotzdem diese Person auf dem Investor Relations Posten lässt. Und mir geht es jetzt da so ein bisschen darum, das Ganze auch nochmal so ein bisschen kritisch zu betrachten. Ist das jetzt ein Zeichen, wo, also das wirklich gut ist, wo jetzt irgendwie Mercedes-Benz, naja, vielleicht auch so ein bisschen vermittelt, beziehungsweise zwischen den Zahlen das eben durchklingen lässt. Ja, also Marketing kann bei uns auch von jemandem gemacht werden, der trotzdem auch noch einen anderen wichtigen Job hat, wie zum Beispiel Investor Relations. Und ist das ein gutes Zeichen so aus Markenführung und Marketing-Sicht? Jetzt nicht nur unbedingt nur für Mercedes, sondern auch so grundsätzlich müssen wir da vielleicht wieder mal interpretieren, ja, dass das jetzt so vielleicht so eine leichte Tendenz und so eine Richtung entsteht, wo man sagt, Marketing kann auch mitgemacht werden von jemand anders. Das funktioniert ja auch, weil es gibt ja genug andere Themen. Wir müssen auch den Shareholder Value, was sozusagen auf Finanzebene vielleicht auch wichtig ist, dem müssen wir einfach mehr liefern und dann machen wir Marketing halt irgendwie mit oder ähnliches. Also da kann man schon mal so ein paar grundlegende Fragen stellen, ob da vielleicht so eine neue Richtung entsteht und ob das vor allen Dingen die richtige ist, weil man kann sicherlich mit Fug und Recht auch sagen, ich glaube, die Herausforderungen im Marketing in der Markenführung sind eher noch größer geworden oder sind auf jeden Fall noch groß genug, dass es da weiteren Experten und Experten geben sollte. Oder ist eine weitere Interpretation, so in die Kerbe haue ich ja auch manchmal, dass man vielleicht feststellen muss, ja, wir haben es so ein bisschen selber versaut, eben mit den ganzen Kann-Lines und sowas, alles, was wir gerade so diskutiert haben. Also mit all diesen Geschichten, wo man dann vielleicht so feststellen muss, naja, vielleicht hat man sich selber auch zu billig, zu marketingtechnisch, zu oberflächenmäßig etc. verkauft und zu wenig, was die harten Fakten angeht und zu wenig, dass man wirklich eben zentrale Aufgaben in der Strategie umsetzen muss und das vielleicht einfach zu wenig getan hat und dann einfach ja zu viel oberflächliches, sinnloses, zweckloses Marketing gemacht hat, was dann da vielleicht dann bei dem einen oder anderen Konzern genau zu diesem Umdenken führt. Also vielleicht schon eine grundsätzlich grundlegende Frage, die man da beantworten muss. Und das führt dann auch unweigerlich zum Verlierer.
Der Verlierer der Woche.
Bei Verlierer, da habe ich jetzt nicht den einen, sondern sind all diejenigen, die tatsächlich mit diesem ganzen Codeplay-Meme gespielt haben. Ja, das war grundsätzlich ein, ja, ich sag mal, spannendes Meme. Das war auch ein verheerendes Video. Da haben wir auch alle gerne drauf geguckt, weil ja, es zeigt alles so die ganzen Abgründe der Menschen und zeigt jemanden, der, ja, wo man dann auch gesellschaftlich und moralisch dann darüber debattieren kann, etc. Es scheint so ein bisschen von uns abzulenken, von unseren eigenen Baustellen, die wir alle haben. Das heißt also, das ist immer, ja, gefundenes Fressen für jeden in irgendeiner Form. Ob das für Marken ein gefundenes Fressen sein sollte, würde ich mal dahinstellen, weil da finde ich schwierig, dieses, ja, dieses Meme-Marketing und dieses schnelle Auftreten und wer da alles dabei war, die Deutsche Bahn und ich glaube Chibo und Six natürlich. Bei Six kann ich es noch am ehesten nachvollziehen, aber ja, da springt dann irgendwie jeder auf, weil jeder sagt, hey, ich muss so schnell sein, ich muss da irgendwie schnell was bei X mal posten, bei Instagram posten für so ein paar Likes. Und da ist dann schon bei einigen die Frage immer wieder aufgekommen, wie viel ist denn die eigene Haltung, die man vorher so dort dargestellt hat, wie wichtig die Mitarbeiter sind und wie wichtig Menschen sind und wofür man sich überall einsetzt. Und wenn dann da irgendwie mal so ein Abgrund entsteht, dann guckt man da rein und sagt, hey, da gehe ich mit drauf und mache irgendwie ein lustiges Meme für so ein paar Klicks. Ich weiß nicht, ist es vielleicht genau der Punkt, warum dann solche Personalien entschieden werden, wie ich vorher gerade gesagt habe, dass dann so Meme-Marketing vielleicht als das große Thema gesehen wird, weil halt ein paar Klicks sind. Und dann werden über die ein paar Klicks dann auch gesprochen, wird gesagt, hey, guck mal, dieses Meme hat da eben zu den Klicks geführt und daran misst sich dann der Marketingleiter. Sorry, aber das ist echt zu wenig und da muss man sich echt überlegen, ob das wirklich so sozusagen die Zukunft ist und ob da die Marketingleiter oder die Social Media Abteilungen vielleicht ja mal bewusster nochmal drüber nachdenken sollten, ob sie bei jedem dieser Trends dabei sein sollten. Ich bin entschieden dagegen, weil das Problem ist, die Hälfte der Geschichten versteht man nicht mal. Und jetzt kann man ich kann auch strategisch super herleiten, warum man bei dem einen oder anderen dabei sein sollte, mache ich jetzt aber nicht. Ich glaube, die einfachste Regel ist tatsächlich, wenn es nicht richtig, 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 richtig lustig ist, dann ist es einfach fehl am Platz, weil dann ist es nicht wert, das zu machen. Wenn die Leute es nicht sofort verstehen und ja einfach lachen und sagen, boah, das ist ja so genial, dann ist es einfach nur Durchschnitt und für Durchschnitt würde ich den Scheiß echt nicht machen. Also von daher, ey, lass es einfach. Also all diejenigen, die da irgendwie schnell reagiert haben und sich dann dafür feiern und ein bisschen drüber gelacht haben und ein paar Klicks eingeholt haben, ihr seid heute leider Verlierer die Woche. Das Fünfstück ist aber definitiv kein Verlierer.
Die Fundstücke der Woche.
Das kommt diese Woche von McDonald's. McDonald's hat sich überlegt, naja, wir sind ja eine Marke, die durchaus ja für die durchschnittliche Masse sozusagen auch für jeden einfach da ist. Und es gibt bei unter diesen jeden sozusagen auch wahrscheinlich den einen oder anderen, der sich vielleicht dieses Jahr keinen Urlaub leisten kann oder vielleicht auch will. Und der dann sagt, aber so ein bisschen was Exotisches will ich ja auch wahrnehmen. Und genau da geht jetzt nämlich McDonald's Kampagne hin. Nämlich sie haben gerade knapp 22 Produkte aus 17 internationalen McDonald's Regionen nach Deutschland gebracht. Also gibt es dann japanische Burger und brasilianische und portugiesische und alles Mögliche. Das heißt also, du hast jetzt die nächsten Wochen bei McDonald's die Möglichkeit, verschiedenste internationale Burger zu probieren und zu essen. Und das Ganze verbindet McDonald's eben so ein bisschen mit diesem Urlaubsfeeling, weil du kannst dann auch noch an Gewinnspielen teilnehmen, wo du dann zum Beispiel Reisegutscheine gewinnen kannst. Sie haben sogar einen Fährenflieger in Köln von einer Marke gebrandet als McDonald's-Marke und als McDonald's-Flieger. All das soll eben sozusagen ja symbolisieren, du kannst auch mit McDonald's so ein bisschen in die Ferne schweifen. Und das finde ich vor dem Hintergrund eben trotzdem noch der knappen Geldbeutel und auch der bewussten Investition. Gerade von einer Marke wie McDonald's finde ich das einen super wichtigen und richtigen Schritt. Und sehr kreativ gedacht, dass man jetzt auch nicht nur sagt, hey, wir machen jetzt nur die coolen Burger natürlich bei uns vor Ort, was aber auch schon mal natürlich dazu führt, dass die Leute wieder mehr in McDonald's gehen, das ausprobieren, trotzdem, wie gesagt, dieses exotische Gefühl haben und dann das so weit zu denken, dass man sogar einen Flieger brandet, das ist eben dann sehr schönes Marketing und dann definitiv auch ein Fundstück wert. In dem Sinne, glaube ich, wisst ihr, was ihr zu tun habt am Wochenende, schaut doch mal auf die Menükarte, wie immer keine Werbung, kein Sponsoring, sondern einfach nur nochmal ein Aufwärmen der Themen. In dem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut, bis dann, ciao. We'll be right back.